bevor ich den Text lese aus Jesaja 43, 1 bis 15, zum Thema Yahweh, Israels Schöpfer und Tröster, noch eine Vorbemerkung des Apostels Paulus. Er sagt in Philipper 4, Vers 12, ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Das alles hat Paulus gelernt, und was wir heute lernen, ist, satt zu sein und dann noch aufmerksam dem Worte Gottes zu lauschen. Amen. Das sind wir dem Worte schuldig, dass wir jetzt nicht schlafen. Sonst steh mal kurz auf, wenn du meinst, die Müdigkeit ist infolge des guten Essens allzu mächtig. Jesaja 43, 1 bis 15. Hier wendet sich Gott an sein auserwähltes Volk als Israels Schöpfer und Tröster. Und ich möchte nach der Elberfelder Bibel die Verse 1 bis 15 lesen aus Jesaja 43. Und nun, so spricht Jehova, wir können noch sagen Yahweh, der Sinn ist ja der Seiende, der einfach da ist, immer und überall da ist, unveränderlich derselbe ist. Und nun, so spricht Jehova, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin Jehova, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Heiland oder Retter. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Statt. Weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Sehr aktuell heute wieder. Und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Vielleicht kann man auch so übersetzen, ich komme da nochmal drauf zurück, den ich geschaffen habe, den ich bilde und den ich auch zur Vollendung führe. Das Wort machen ist hier etwas zu schwach, in Wirklichkeit liegt da nämlich eine Steigerung drin. Vers 8, führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Alle Nationen mögen sich miteinander versammeln und die Völkerschaften zusammenkommen. Wer unter ihnen kann solches verkünden? So mögen sie uns Früheres hören lassen, mögen sie ihre Zeugen stellen und gerechtfertigt werden, dass man es höre und sage, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennet und mir glaubet und einsehet, dass ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin Jehova und außer mir ist kein Heiland, kein Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und ich bin Gott. Ja, von jeher bin ich derselbe, und da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke, und wer kann es abwenden? So spricht Jehova, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt, und ich werde sie alle als Flüchtlinge hinabtreiben, und auch die Chaldäer auf den Schiffen ihres Jubels. Ich, Jehova, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Soweit. Es geht mir nicht darum, da nun eine Auslegung Vers für Vers und Wort für Wort heute Abend vorzutragen, sondern ich möchte da einige Schwerpunkte hervorheben, anknüpfend auch an das, was ich heute früh sagte zu Jesaja 40, zweiter Teil. Heute früh kamen wir schon auf das Wort Bara. Bara, erschaffen. Ein Wort, das nur in der Bibel von Gott gebraucht wird. Die griechische Entsprechung zu dem hebräischen Wort ist das Wort Ktizo, das wir im Neuen Testament auch bei Paulus finden. Nur Gott ist Schöpfer. Wir Menschen können auch irgendwas erschaffen und produzieren, aber Bara ist noch etwas anderes. Schöpfung aus dem Nichts, was irgendeinen Rohstoff anbetrifft. Creatio ex nihilo. In Urknall und Schöpfergott finden Sie darüber ja auch einen Abschnitt. Creatio ex nihilo ist insofern richtig, Schöpfung aus dem Nichts, als Gott keinen Rohstoff braucht, aus dem er etwas macht, sondern er ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Rufen Sie mal was Nichtseiendes, das geht überhaupt nicht. Aber unser Gott vermag das eben, das Nichtseiende zu rufen, wie wenn es da wäre. Es ist schon sehr wichtig, dass man den Anfang der Bibel richtig versteht. Viele verstehen schon den ersten Vers der Bibel nicht richtig, ihr Lieben. Den allerersten Vers, wie will man dann das weitere richtig verstehen, wenn man den ersten schon falsch versteht? Der wird nämlich vielfach aufgefasst als bloße Überschrift. Und wenn man das nicht als Schöpfungsvorgang auffasst, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, das hat er gemacht, da ist was passiert. Wenn man das nur als Überschrift auffasst, dann wäre da gar nichts passiert, sondern dann ginge es erst los mit Vers 2. Und die Erde war Tohu Wabohu. Und dann gab es Auffassungen, das steht auch in dem Buch Urknall und Schöpfergott, dann gibt es Auffassungen von präexistenter Materie. Wenn nämlich der erste Vers kein Schöpfungsvorgang ist in der Bibel, wenn der erste Vers nur eine Überschrift ist und weiter nichts, ja, dann würde ja auch eigentlich nirgendwo im ersten Kapitel der Bibel die Erschaffung der Erde und des Himmels bezeigt, wenn das nur Überschrift ist und sonst nichts. Dann war die Erde einfach da und so haben das tatsächlich Leute aufgefasst, schon in alter Zeit. Die Erde war da als Tohu Wabohu, das hat man so aufgefasst, präexistente Materie, aus der hat Gott gearbeitet. Und das ist völlig falsch. Wenn Gott schafft, dann schafft er aus dem Nichts, was irgendeinen vorhandenen Rohstoff betrifft. Er schafft aber nicht aus dem Nichts, sondern aus seinem Geist und Wort, was ihn selber betrifft. Das Wort Bara hat also eine große Bedeutung und außer in 1. Mose 1, wo es dreimal vorkommt, wird es gern von Jesaja benutzt, gerade in diesen Kapiteln. Und ich sagte heute früh schon, der Kommentator Karl Elliger hat ausgerechnet, dass in Jesaja 40 bis 55 16 Mal der Begriff Bara vorkommt, 6 Mal über das Schöpfungswirken und 10 Mal über das Geschichtswirken. Bara, Gott schafft. Jetzt mal ein kleiner Ausflug zu 1. Mose 2, Vers 2. 1. Mose 2, Vers 2. Darüber wird viel spekuliert, wie das wohl aufzufassen sei. Und Gott hatte am siebenten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebenten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Gott ruhte am siebenten Tag. Tja, war er müde geworden, dass er nun mal dringend eine Pause nötig hatte? Hat er sich in eine totale Untätigkeit begeben, als er ruhte und alles mal sich selbst laufen lassen? Vor der Niederschrift des Buches Urknall und Schöpfergott habe ich etwa 50 Bücher, eigentlich noch mehr, durchgesehen, aber 50 sehr gründlich. Und ich bin auch ein kritischer Leser und alles lasse ich mir auch nicht gefallen von den Autoren. Und da gab es das Buch eines Engländers, und als ich dann eine bestimmte Bemerkung las, habe ich sofort aufgehört und habe gesagt, das Buch kommt auf den Müll, da ist es auch gelandet. Ich lasse mir nicht alles bieten, denn dieser Engländer Atkins, der schrieb von dem unendlich faulen Schöpfer. Das ist in meinen Augen Gotteslästerung, das kommt gleich in den Müll. Ich hoffe, Sie finden in meinen Büchern aber nichts derartiges, was es des Mülls würdig erscheinen lässt. Aber alles kann ich mir nicht gefallen lassen, auch nicht in Büchern. Das ist Gotteslästerung, dass man da schreibt von dem unendlich faulen Schöpfer, der also eine Initialzündung gibt und dann überlässt er das Ganze sich selbst. Was ja auch mancher ungläubige Wissenschaftler so ähnlich sehen mag, falls er überhaupt noch einen ersten Anstoß eines Schöpfers annimmt und nicht total atheistisch ist. Also, was ist mit 1. Mose 2, Vers 2? War Gott müde geworden? Nein. Heute früh haben wir doch am Schluss gehört in Jesaja 40, 28, unser Gott ermüdet und ermattet nicht. Er hat sogar noch einen Überschuss an Frische, von dem wir profitieren dürfen, ob wir hungrig sind oder satt, ob wir aus dem Bett kommen oder schon lange auf sind. Er kann auch uns Frische geben. Jünglinge werden müde, junge Männer fallen hin, haben wir heute früh gelesen, aber die auf Jehova harren, die kriegen neue Kraft, dass sie fliegen wie Adler, dass sie laufen, dass sie gehen, fliegen, laufen, gehen. Wenn Gott ruhte, dann liegt darin etwas Feiertägliches, denn das hat ja etwas zu tun mit der späteren Verordnung des Sabbat. Es liegt etwas darin, ein vollendetes Werk mit Freuden schauen, so wie wir das gute Essen vorhin angeschaut und angestaunt und fotografiert und dann leider weggegessen haben. Ja, ein vollendetes Werk mit Freuden schauen, das liegt auch darin. Es ist keine totale Untätigkeit. Ich könnte Ihnen da Zitate bringen, die ich aber gerade nicht jetzt vor mir habe, etwa von Jakob Kröker, dass es bei Gott eine totale Untätigkeit ja niemals gibt. Denken wir an die Welterhaltung, denken wir an die Geschichtslenkung. Bruder Wolfgang Jugel hat einen Artikel geschrieben in Gnade und Herrlichkeit. Kurz nachdem ich in den Ruhestand trat, im Frühjahr ist dieser Artikel erschienen und da fragt Wolfgang Jugel, gibt es wohl auch Gott IR, Gott im Ruhestand, Gott AD, Gott außer Dienst? Nein, sowas gibt es nie. Aber Gott hat geruht und für mich stellt sich das so dar, Gott hat eine Pause gemacht im Bara. Bara, das ist das Erschaffen von etwas ganz Neuem. Dreimal wird es in 1. Mose 1 gebraucht und da entsteht jedes Mal etwas ganz Neues, Materie, Tierwelt, Mensch. Gott macht eine Pause im Erschaffen von etwas gänzlich Neuem. In der Sprache meines Berufs ausgedrückt, verlegerisch ausgedrückt, es gibt keine Neuauflagen mehr, sondern keine Neuerscheinungen, sondern nur Neuauflagen. Keine NE, nur noch NA eine Zeit lang. Gott ruht vom Erschaffen von etwas ganz Neuem. Wie lange wohl? Na, sagen wir mal 2000 Jahre hat er geruht vom Bara. Wie komme ich denn auf 2000 Jahre? Weil dann Gott Israel erschaffen hat. Und die Erschaffung Israels können wir ja gut beginnen lassen mit Abraham. Abraham, Isaak, Jakob. Dann setzt das Bara Gottes wieder ein. Nachdem er Himmel, Erde und alles, was dazugehört und den Menschen geschaffen hat, 1. Mose 1, dann ruht er, sieht sein Werk an und freut sich und macht eine Pause im Bara, ja, 2000 Jahre kann man etwa sagen, und dann erschafft er sich ein Volk von Abraham her. Und zwar nicht als Abraham den Ismael zeugte, sondern als Abraham mit Sarah den Isaak zeugte und sie den Isaak gebar aus erstorbenen Leibern. Dieses Bara war also auch im Falle von Abraham und Sarah von Anfang an ein wunderbarer Vorgang. Die Schrift sagt also, dass Gott auch der Schöpfer Israels ist und das haben wir ja in unserem Text im 15. Vers. Ich, Jehova, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels. Bore Israel. Karl Heim, der Theologe, folgert daraus, Sie können darüber denken, wie Sie wollen, Karl Heim folgert daraus, und da kann man ihm kaum widersprechen, dass das Wort erschaffen, bara, nicht unbedingt etwas Plötzliches sein muss, sondern auch ein Werden über Generationen hin sein kann, so wie ja das Volk Israel nicht auf einen Zauberschlag hin erschaffen wurde und plötzlich dastand, sondern von Abraham, Isaak, Jakob und deren Kinder und Söhne erschaffen wurde, ein längeres Werden. Auch heute schafft Gott wieder. Ktizo heißt das neutestamentliche Wort. Heute schafft Gott eine Gemeinde und unseren neuen Menschen, deinen und meinen neuen Menschen. Das finden wir in Epheser 2, Vers 10 und Epheser 4, 24. Gott hat also nicht aufgehört mit Bara, mit dieser wunderschönen Schöpfung von etwas ganz Neuem, die nur unser Gott fertig bringt. Er hat eine Pause gemacht, dann schuf er Israel, dann hat er eine Pause gemacht und nun schafft er sich die Gemeinde des Leibes und bei jedem Einzelnen von uns einen neuen Menschen. Da haben wir also das entsprechende griechische Wort, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihn wandeln sollen. Und Epheser 4, 24, wir sollen angezogen haben den neuen Menschen, der gottgemäß geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligung. Und wenn wir hier lesen von der Erschaffung der Gemeinde und unseres neuen Menschen, da kann man wohl ausnahmsweise einmal sagen, dass die Dinge, die sonst scharf zu trennen sind, hier zusammenfallen, nämlich Zeugung und Schöpfung. Also bara, Gott schafft. Er schuf Himmel und Erde, er schuf Israel, er schafft heute die Gemeinde und dann ist er immer noch nicht am Ende. Dann schafft er nach Jesaja 65, Vers 17, neue Himmel und eine neue Erde. Der Schöpfer wird zum Neuschöpfer. Jesaja 65, Vers 17, neue Himmel und neue Erde, die ich schaffe. Man muss allerdings sagen, zu den zwei letzten Kapiteln von Jesaja, da wird noch nicht scharf getrennt zwischen tausendjährigem messianischen Friedensreich und neuen Himmel und neuer Erde, sondern da haben wir eine Zusammenschau, wie das typisch ist für die alttestamentliche Prophetie. Man hat es ja verglichen mit Gebirgszügen. Wir fahren auf ein Gebirge hin und sehen ein Gebirge. In Wirklichkeit sind es mehrere Gebirgskämme und Züge und dazwischen sind Täler. Das sieht die alttestamentliche Prophetie noch nicht so scharf. Deshalb kann in Jesaja 66, Vers 22 geredet werden, auch von neuen Himmel und neuer Erde, in Worten, die eigentlich ins tausendjährige Reich hineinpassen. Jesaja 43, Vers 1. Von diesem Vers 1 werde ich immer wieder ausgehen heute Abend. Und nun, so spricht der Unwandelbare, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat. Schaffen, bilden. Schaffen und bilden. Und dazu kommt in Jesaja 43, Vers 7 noch ein drittes Wort. Schaffen, bilden, machen. Und ich sagte schon, das Machen ist eigentlich ein bisschen schwach. Jesaja 43, Vers 7. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, bara, den ich gebildet, yatzar, ja gemacht habe, gassa. Was das gründlicher bedeutet, habe ich in einem Kommentar von Delitzsch gefunden, in seinem sehr guten Jesaja-Kommentar, den man ja nachgedruckt hat und wieder kaufen kann. Schaffen heißt bara neu hervorbringen, yatzar, das Geschaffene bilden, formen. Gott schafft nicht nur, sondern wenn er es geschaffen hat, dann gibt er sich weiter damit ab und bildet und formt. Und schließlich macht er es, das ist viel zu schwach übersetzt, vollends ausbilden, sagt Delitzsch. Neu hervorbringen, das hervorgebrachte formen oder bilden und es vollends ausbilden. Oder lateinisch ausgedrückt, das verstehen wir vielleicht dann am besten, creavi, formavi, perfeci. Sehr schön, habe mich gefreut über diese Wiedergabe bei Delitzsch. Creavi, Kreator, der Schöpfer. Formavi, da steckt ja unser Wort Formen drin, und schließlich Perfezi, zu einer Vollendung führen. Gott will schließlich ja etwas Perfektes haben. Schöpfen, formen und schließlich vollends ausgestalten. So handelt Gott mit Israel, so handelt Gott auch in der Schöpfung, bis er schließlich eine Neuschöpfung macht, die wirklich perfekt ist. Und so handelt Gott auch bei uns. Und nun noch einmal zurück zu Jesaja 43, Vers 1. Oder wollen wir erst einen Vers singen, Manfred?
Noch ein bisschen weiter.
Noch ein bisschen weiter. Bei der nächsten Zäsur singen wir dann. Jesaja 43, 1. Ich möchte jetzt kommen auf die Doppelnatur Jakob-Israel. Auf diese Anrede, die wir auch immer wieder in den Kapiteln Jesaja 40 bis 45 finden, die ich besonders lieben gelernt habe. Diese Kapitel, Jesaja 40 bis 45, und ich habe schon gesagt, wenn Menschen unter Depressionen leiden, weiß nicht, ob solche hier sind, wenn Menschen unter Depressionen leiden, ich bin kein Mediziner und Apotheker, das müssen Sie andere fragen. Aber von der Bibel her empfehle ich einen Text Alten Testaments und einen Text Neuen Testaments. Im Alten Testament die Kapitel Jesaja 40 bis 45 mit den wunderbaren Trostworten. Das ist ja nun nicht an die Gemeinde des Leibes geschrieben, das ist ja nun an Israel geschrieben und wir beachten ja hier die Adressen, das ist auch richtig so, aber praktisch erbaulich dürfen wir alles, was an Trostworten Israel gesagt ist, unbedingt auch für uns nehmen. Praktisch erbaulich oder auch mahnend, warnend gilt uns die ganze Schrift, tröstend, mahnend, warnend. Lehrmäßig, Berufungslinien, Heilsziele, da gibt es Unterschiede, aber praktisch erbaulich. Wie greift doch auch Paulus immer wieder auf Israel zurück und sagt, nehmt sie euch zum warnenden Vorbild. Praktisch erbaulich gilt uns all der Trost, aber auch all die Mahnung, die Gott Israel angedeihen lässt, gilt auch uns. Oder liebt er uns etwa weniger als die Glieder seines Leibes, als sein Eheweib Israel? Also darf man das auch alles für sich einmal lesen, das ist nicht verboten. Jesaja 40 bis 45. Und im Neuen Testament empfehle ich dann die Abschiedsreden Jesu, Johannes 14 bis 16, wenn Menschen ein Tief haben. Diese Worte Jesu in der Ich-Form geredet, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und dergleichen. Johannes 14 bis 16, besonders trostvolle Abschnitte in der Bibel. Hier nun wollen wir beachten, wie in mehreren Stellen, in diesen Kapiteln, Jesaja 40 bis 45, immer wieder die Doppelnatur Jakob-Israel angeredet wird. Jakob steht für die alte Natur, Israel steht für die neue. Jakob wird übersetzt mit Fersenhalter, Überlister. Israel wird übersetzt mit Streiter Gottes, Gotteskämpfer oder der, für den Gott streitet. Ein Bruder hat sich mal heftig gewehrt mir gegenüber. Nein, 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 also Jakob, das heißt bestimmt nicht Überlister und das akzeptiere ich niemals. Ja nun, der hieß mit Familiennamen gerade Jakob und wollte nicht gern haben, dass seine ganze Sippe eigentlich eine Sippe von Überlistern sei. Aber nun, der Name kennzeichnet ja nicht das Wesen. Ich heiße Schuhmacher und mache doch keine Schuhe und so brauchen wir da nicht übel dran sein, wenn jemand Jakob heißt. Ich meine dennoch, dass es berechtigt ist und man findet es auch in den meisten Namenbüchern so und auch in Rieneckers Lexikon zur Bibel. Fersenhalter über Lister. Und wir sehen ja auch das listige Verhalten im Kampf Jakob, Laban, wie einer den anderen noch besser und noch besser zu überlisten sucht. Jakob ist das alte Wesen, Israel steht für das Neue oder die Berufung zu etwas Neuem. Er bekam ja den Namen geändert bei Pniel, 1. Mose 32, Vers 28. Nun ist es interessant, wie hier immer wieder Gott beides anredet. Wir haben auch noch beides, die zwei Naturen im Kinde Gottes. Wir haben auch noch beides an uns. Und in unserem Liederbuch findet sich auch ein Lied von Adolf Heller. Noch sind wir beides. Da hat er das sehr schön gesagt. Noch sind wir beides. Wir haben beides an uns. Jedes Gotteskind hat neues Leben. Jeder Errettete, Neugezeugte hat neues Leben in sich. Und das gilt es zu pflegen. Und vom Neuen her gilt es zu leben. Aber das Alte ist auch noch da. Potenziell.
Der Untermieter ist noch da.
Der Untermieter ist noch da. Solange wir das Fleisch an uns haben, ist er da. Und wenn man 90 ist, ja, ist er dann auch noch da. Ja. Ja. Also in jedem Alter. Ich habe schon geheiligte Brüder und Schwestern kennengelernt, besonders solche, die im Alter auf ihren Krankenlagern da lagen. Ich habe wirklich geheiligte Männer und Frauen Gottes kennengelernt. Ich will jetzt überhaupt keinen Namen nennen, aber bei keinem würde ich zu sagen wagen, so, der hat es jetzt geschafft. Der ist jetzt vollkommen. Nein, bei keinem. Wir sind alle in der Schule und wir sind alle mindestens potenzielle Sünder. Wir können sündigen. Soll sich bitte niemand einer Täuschung hingeben. Bruder Karl Geier, den du gerade nanntest, Bruder Otto Zimmermann, Bruder Karl Geier hat auch geredet von einer alten Mutter. Er hatte immer so eindrückliche, einfache Beispiele. Die ihn noch hörten, werden sich erinnern. Und er hat geredet von einer alten Mutter, wenn sie am Tisch saß bei den Kindern. Mutter isst, nein, ich brauche nicht mehr so viel. Und dann ging sie in die Vorratskammer und fraß die Wurst in sich hinein. Ja, so kann das im Alter gehen. Und Wolfgang Jugel hat geschrieben, das Alter ist eine Demaskierung. Ich sag's mir selber, mein Alter kommt auch. Ich sag's mir selber, das Alter ist eine Demaskierung, hat Wolfgang Jugel schon vor vielen Jahren geschrieben in einem sehr wertvollen Artikel in Gnade und Herrlichkeit. Eine gnadenvolle oder gnadenlose Demaskierung. Da hat die Schauspielerei dann ein Ende. Dann gibst du dich, wie du geworden bist. Und dann zeigt sich, ob, ja, darf ich so sagen, Heiligung deine zweite Natur geworden ist, ob die Güte und die Liebe und die Dankbarkeit und die Selbstlosigkeit wirklich in dir steckt. Ich habe schon, ja nun doch auch manche Gläubige kennengelernt, auf vielen Reisen und an vielen Orten, und ich sehe immer diesen Unterschied vor mir. Da gibt es Leute, die Schmerzen haben und krank sind, die reden kein Wort davon. Die strahlen, die freuen sich in Christo, und irgendwann kriegst du raus, du, die leidet schwer, die ist furchtbar krank und hat ständig Schmerzen, lässt sie sich gar nicht merken, die freut sich in Christo, von sich selber redet die fast nie, und andere reden dauernd von sich. Das sind Unterschiede, das zeigt, wie weit wir in der Heiligung von uns selber losgekommen sind. Also, zwei Naturen, Epheser 4, 22 bis 24, darauf weist uns diese Anrede Jakob Israel hin, dass auch wir diese zwei Naturen haben. Es gibt ja die Schrift von Bullinger, ich glaube Dr. Paul Müller hat sie ins Deutsche übersetzt, diese Schrift von Bullinger, die zwei Naturen im Kinde Gottes, eine sehr gute Schrift. Epheser 4, 22 bis 24. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird. Da steht also nicht den alten Menschen, der langsam immer christlicher und besser wird und frömmer. Aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt, Aorist, angezogen habt und angezogen haltet, den neuen Menschen, der gottgemäß geschaffen ist, in wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier gibt es keine Reparatur, hier gibt es kein Flickwerk, hier gibt es keine Selbsterlösung. Heiligung hat nichts mit dem Allen zu tun. Heiligung ist nicht Flickwerk oder Reparatur, sondern etwas ganz Neues kommt ins Leben, und von diesem Neuen her gilt es zu leben, und dieses Neue gilt es zu pflegen. Neues, gottgezeugtes Leben, das musst du pflegen. Ob wir ganz jung im Glauben sind oder schon länger. Und ich sage immer gern überspitzt, damit man es auch recht versteht, wer jeden Tag 3 Stunden fernsieht und 1 Minute Zeit hat für Gott, bei dem wird aus der Pflege des neuen Wesens bestimmt nicht viel werden. Ich bin nicht gesetzlich, ich sage nicht umgekehrt, du darfst jeden Tag 1 Minute fernsehen und dann musst du die Tagesschau schon wieder ausmachen und 3 Stunden musst du beten, das wäre ja auch völlig falsch. Auf der Unmündigkeitsstufe in Christo wird dauernd gefragt, was darf ein Christ? Und manchmal habe ich den Eindruck, die fragen deswegen dauernd, damit ihnen nur nichts von dem entgeht, was sie dürfen. Damit sie nur nicht zu kurz kommen. Wenn sie schon zu kurz kommen als Leute, die fromm sind, dann wollen sie nicht noch zu kurz kommen, wo sie nicht. Das heißt, wie Lot die Weide abgraste mit seinen Viehherden bis an die Toren Sodoms. Hab keine Angst, Onkel, sagte er zu Abraham. Ich gehe schon nicht nach Sodom, aber bis nach Sodom wird man ja doch wohl gehen dürfen. Da sind doch die fetten Viehweiden, lasse ich mir noch nicht entgehen. Das sind die Leute, die ständig fragen, ist das schon Sünde? Darf ich das noch? Das Klavierkonzert und jener Film und das ging doch noch und das ging doch noch. Ach, ihr Lieben, auf der Unmündigkeitsstufe, da fragt man in gesetzlicher Weise, was darf der Christ? Ich habe eine viel bessere Frage. Nützt es? Fördert es mich? Ist es nützlich? Und da kann nach angestrengter Denkarbeit irgendein Film schon auch mal nützlich sein. Das will ich gar nicht leugnen. Oder ein schönes Konzert, warum denn nicht? Also, was nützt? Was schadet mir nicht? Wofür kann ich danken? Wofür kann ich danken? Heiligung ist nie Flickwerk, Reparatur, Selbsterlösung, sondern vom Neuen her Leben. Das Alte ist unverbesserlich und das Neue bedarf keiner Verbesserung, denn dieser neue Mensch ist gottgemäß geschaffen. Und so ist 1. Johannes 3, Vers 9 zu verstehen, wo die Leute immer fragen, wenn Fragestunden ist, kommt sehr oft 1. Johannes 3, Vers 9 dran. Wie soll ich das verstehen? Da ist eben diese neue Natur angesprochen, wenn es dort heißt, 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, oder das an dir, was aus Gott geboren und gezeugt ist, das tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und das aus Gott geborene und gezeugte kann nicht einmal sündigen. Aber der alte Mensch natürlich kann's. Professor Ströter schrieb einmal in seiner Galaterbriefauslegung zu Galater 6, Vers 15, wo die Rede ist von neuer Schöpfung, sollen, dürfen wir sein, neue Schöpfung. Vor Gott gilt nicht Beschneidung und Unbeschnittenheit etwas, sondern neue Schöpfung. Dazu schrieb Ströter, wir sollen nicht bessere Menschen werden. Das steht doch nirgendwo in der Schrift. Das ist nicht Gottes Programm mit dir und mir, wie sich das manche vorstellen. Das sind vielleicht humanistische Ideale, Erziehung des Menschengeschlechts. Ja, das Menschengeschlecht hat es ja auch wirklich nötig, wie die vielen Kriege uns lehren. Aber der Weg der Bibel ist ein anderer Weg. Nicht, dass wir bessere Menschen werden, sagte Ströter. Neue Menschen, dass der Neue besser ist als der Alte, fügte er hinzu, versteht sich von selbst. Aber nicht besser und besser, sondern was ganz Neues kommt ins Leben. Das kann aber nur der erfahren, der sich dem Herrn Jesus bewusst ganz ausliefert. Es steht mal in Lukas 19, das Wort in einem Gleichnis Jesu. Jesus vergleicht sich mit einem vornehmen Mann, der in ein fremdes Land zieht, um ein Reich zu ererben und wiederzukommen. Und dann schickt man hinter dem Mann eine Botschaft her, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dieses Wort geht mir in der letzten Zeit viel durch den Kopf. Drehen wir es doch mal rum. Lassen wir das nicht einmal weg. Dann haben wir ein feines Bekenntnis für uns. Wir wollen, dass du, Herr Jesus, über uns herrschst. So darfst du im Gebet zu ihm sagen, Herr, ich will, dass du über mich herrschst. Herrsche du über mich, herrsche du über uns. Wirklich über alles, ganz. Hier hast du mich. Wir wollen, dass du über uns herrschst. Also nicht bessere Menschen, sondern etwas ganz Neues. Aber zurück zu Jesaja, die Doppelnatur. Ein paar Parallelstellen dazu. Jesaja 41, Vers 8, wollen wir mal vergleichen mit Jesaja 44, Vers 1. Jesaja 41, 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe. Israel steht für das Neue, Jakob steht für das Alte. Israel, du bist mein Knecht, das heißt, ich habe dich zu meinem Knecht erwählt. Dich, den ich zu etwas ganz Neuem bestimmt habe, Gotteskämpfer zu sein. Jakob, dich habe ich erwählt. Jakob, ich weiß wohl um dein altes Wesen. Und als ich dich erwählt hatte, da stand mir dein altes Wesen ganz genau vor Augen. Trotzdem habe ich dich erwählt. In Anbetracht dessen, was du in deinem alten Wesen bist, habe ich dich erwählt. Und dann aber umgekehrt, 44 Vers 1, da steht's nun andersherum. Die Bibel ist doch voller Widersprüche. Was? Jetzt steht's auf einmal andersherum. Aber das ist ja kein Widerspruch, ein sowohl als auch und hat eine wunderbare Bedeutung. 44 Vers 1, und nun höre Jakob, mein Knecht, und du Israel, den ich erwählt habe. Jakob, mein Knecht, obwohl ich dein altes Wesen genau kenne, sollst du mein Knecht und mein Diener sein. Israel, den ich erwählt habe, als ich dich erwählte, da stand mir Gott vor Augen, was ich Neues aus dir machen will. Gotteskämpfer. Dann Jesaja 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht Jehova, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Wurm Jakob, Häuflein Israel. Wir sehen es auf der Landkarte. Wir sehen es an der Bevölkerungsstatistik, wenn wir die Zahl der Israeliten und die Zahl meinetwegen der Ägypter vergleichen oder gar Russlands. Ein kleines Volk, ein kleines Land. Gott arbeitet mit dem Kleinen. Gott arbeitet mit dem Kleinen. Und das wollen wir nie vergessen. Gott erwählt das Geringe. Gott erwählt das Geringe. Wir müssen nicht unbedingt, auch nicht als Gemeinde Jesu am Ort oder wo wir sind und zusammenkommen, meinen, wir müssen unbedingt was Großes darstellen, was Imposantes,
das Fernsehen interessiert sich für uns. Oh, wenn das erstmal in der Tagesschau käme. Auf der langen Steinbacher Höhe fand eine gut besuchte.
Das wäre das Ende der La Höhe, was? Geistlicherweise gesehen. Gott sei Dank, dass das nicht kommt. Ja, Gott sei Dank, dass das nicht kommt. Gott erwählt das Geringe. Manchmal können wir es nicht vermeiden, dass sich die Welt für uns interessiert, dann soll sie es eben tun, aber dass man sich bewusst danach ausstreckt, um die Gunst und die Beachtung der Welt buhlt, groß sein will, was Bedeutendes sein will, das ist eben nicht Gemeindelinie. Jesus war ein Wurm am Kreuz, Israel klein, gering, mit dem kleinen, geringen arbeitet Gott und macht daraus das Größte. 44. Jesaja 44, 21 bis 23. Gedenke dessen, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Und dann kommt so ein wunderschönes Wort, wie wir so etliche haben bei Jesaja, dem Evangelisten des Alten Bundes. Ein Evangeliumswort, das könnte auch im Neuen Testament stehen. Und das dürfen wir persönlich für uns nehmen, wenn wir Errettete sind, wenn wir zu Jesus gekommen sind, sonst können wir es ja noch tun. Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Schöner kann es auch im Neuen Testament nicht klingen. Kehre um zu mir, es ist alles da, ich habe dich erlöst. Das können wir erst recht sagen, die wir von Golgatha herkommen. Und was dann folgt in Vers 23, in Jesaja 44, das ist nicht nur noch eine schöne Rhetorik, wenn es dann heißt, jubelt ihr Himmel, denn Jehova hat es vollführt, jauchzet ihr Tiefen der Erde, breche den Jubel aus, ihr Berge, du Wald und jeder Baum darin, denn Jehova hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Ach, denken die Leute, der Jesaja hat eine gute Rhetorik, der kann was ausschmücken und in Bilder fassen und jetzt ruft er gar noch Himmel und Erde und den Wald auf, sich mitzufreuen. Interessante Rhetorik. Nein, 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 das hat hier eine geradezu juristische Bedeutung. Es gibt nämlich eine Zeugenpflicht von Himmel und Erde. Himmel und Erde haben eine Zeugenrolle nach Gottes Willen. Als er Israel das Gesetz gab, da hat Gott Himmel und Erde zu Zeugen genommen. Das betont einmal Delitzsch in seinem Jesaja-Kommentar. 5. Mose 30, Vers 19. Ich möchte jetzt drei Bibelstellen hintereinander stellen. Das ist 5. Mose 30, Vers 19. Das ist Jesaja 1, Vers 2 und Jesaja 44, Vers 23. Die Zeugenpflicht von Himmel und Erde. 5. Mose 30, Vers 19, dort heißt es, 5. Mosebuch, Deuteronomium, Wiederholung des Gesetzes, da wird also Israel, der nachgewachsenen Generation, Leben und Tod vorgelegt. Es geht um die Frage, werdet ihr gehorchen oder nicht? 5. Mose 30, 19, ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebst, du und dein Same. Und dann beginnt Jesaja in Jesaja 1, indem er sich bitter beklagt über Israel als das abgefallene Volk und in dieser Situation des Abfalls, da werden Himmel und Erde an ihre Zeugenpflicht erinnert. Jesaja 1, Vers 2. Ein geradezu juristischer Vorgang. Nicht bloß schöne Rhetorik. Jesaja 1, Vers 2. Höret ihr Himmel und horchet auf, du Erde, denn Jehova hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen und sie sind von mir abgefallen. Himmel und Erde hat er zu Zeugen genommen. Himmel und Erde sind nun Zeuge des Abfalls, wo sich der erstgeborene Sohn lossagt vom Vater. Wenn aber nun Israel erlöst wird, wenn nun Israel errettet und getröstet wird nach schweren Gerichtswegen und wenn dann die Übertretungen getilgt werden wie ein Nebel und die Sünden wie eine Wolke, dann soll wiederum Himmel und Erde zuschauen bei der Zurechtbringung des erstgeborenen Sohnes Gottes aus der Völkerwelt. Das ist der Sinn von Jesaja 44, 23. Jetzt können wir vielleicht einen Vers singen, Manfred.
Zu meiner Seele singe, wohl auf und singe schön. Ehrlichen alle Dinge, zu Liebs und Willen stehen. Ich will den Herren loben, ihr Weisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, solang ich ehren will.
Noch eine Strophe, hier sind die starken Kräfte, 241. Stehen wir mal auf dazu, 241, dritte Strophe. 241, dritte Strophe. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht.
Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Das weisen die Geschöpfe, die seine Hand gemacht. Der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der bis uns entgehirde in großen Wilden Meer.
Ich gehe also immer wieder aus von Jesaja 43, Vers 1 heute Abend. Und habe zuerst etwas gesagt über das göttliche Erschaffen, Bara, und dann über den Doppelnamen und die Doppelnatur Jakob Israel. Und jetzt noch ein drittes und viertes, das auch immer enthalten ist in Jesaja 43, Vers 1. Ich möchte noch etwas sagen über das Fürchte dich nicht und möchte noch etwas sagen über das göttliche Ich. Dann haben wir vier Punkte, das kann man auch gut gesättigt noch behalten. Also, erstens das Erschaffen, zweitens die Doppelnatur Jakob Israel, drittens das Fürchte dich nicht und viertens das göttliche Ich. Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein beliebter Konfirmationsspruch, nehmen die Pfarrer sehr gern bei Konfirmationen, ist ja auch ein schöner Spruch, aber vergessen wir darüber nicht, wem dieses Wort zuerst gilt. Zuerst gilt es Israel. In zweiter Linie dürfen es Menschen, die sich haben erlösen lassen, die diesem Herrn auch gehören wollen, dann auch für sich nehmen. Aber zunächst gilt es Israel. Und wir sollen beim Bibellesen die Adressen beachten. Es ist ja auch kein Zeichen einer guten Ehe, wenn die Post für die Frau vom Ehemann schnell aufgerissen wird. Was kriegt denn die da wieder geschrieben? Oder umgekehrt, die Frau sich über die Post an den Mann hermacht. Es mag Fälle geben, das kenne ich auch von zu Hause, wo man weiß, das geht sowieso uns beide an und dann kann man so mal handeln. Aber in der Regel eigentlich ist das kein Zeichen einer guten Ehe. Und so haben wir es beim Bibellesen auch so zu halten, lassen wir oder geben wir Acht, beachten wir den ursprünglichen Adressaten. Und da ist nun einmal hier in Jesaja Israel, Israel und Jakob ist das gesagt. Aber dann dürfen wir es auch übertragen und für uns praktischer baulich dürfen wir das alles nehmen. Wir haben es ja beides in der Bibel. Wir haben in der Bibel die Aufforderung, fürchte dich. Und wir haben in der Bibel wahrscheinlich noch häufiger, fürchte dich nicht. Der ängstliche, arme, zitternde Mensch mit seinen tausend Ängsten. Gelegentlich wird auch gesagt, fürchte dich. Zum Beispiel Römer 11, Vers 20. Erhebe dich nicht über Israel, sondern fürchte dich. Sonst könnte es euch gehen, wie Israel es gegangen ist, dass ihr eingefropften Zweige der Heilsträgerschaft verlustig geht und wieder ausgefropft werdet, ausgeschnitten, ausgebrochen werdet. Fürchte dich. Oder es gibt eine sehr gute Furcht nach Epheser 5, 21, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Sehr gut, für jede Ehe sehr zu empfehlen, die Furcht, den anderen nicht zu verletzen. Man kriegt ja immer mal Krach, aber ich sag's besonders auch jüngeren Leuten, passt doch gut auf, dass ihr in euren Ehestreitereien eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Dann kann man einen Menschen nämlich so tief verletzen, dass er sagt, jetzt ist aus. Und davor sollte man sich hüten. Eine gewisse Achtung. Und als die Eheberaterin Irmala Hoffmann hier mal sprach, ich weiß es von Kassette, da hat sie als Rezept, als allererstes für zerstrittene Eheleute, die gibt's heute in Massen, als allererstes hat sie ausgerechnet das empfohlen, was auch der Apostel Paulus im ermahnenden Teil des Epheserbriefes, Epheser 4, bei den vielen Ermahnungen für uns Erkenntnisleute, als allererstes empfiehlt, Demut. Demut. Solange man sagt, also was der andere sagt, das ist ja so, hirnverbrannt und warnt, also ich brauche ja gar nicht auf dich zu hören, ich brauche überhaupt nicht zu hören, was du argumentierst. So geht es nicht. Furcht. Es gibt eine sehr gute Furcht. Einander untergeordnete der Furcht Christi, dass wir den anderen doch bitte über ein gewisses Maß hinaus nicht verletzen und reizen. Und dann Offenbarung 14, 6 bis 7. In der Endzeit wird das sogenannte äonische Evangelium verkündigt, ein starker Engel im Himmel verkündigt der Völkerwelt gewissermaßen eine Minimalforderung Gottes, dass sie doch wenigstens ihn als den Schöpfer anerkennen und ihm die gebührende Ehre geben. Mehr wird da gar nicht verlangt. Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Fürchtet Gott, fürchte dich. Das steht auch in der Schrift. Aber dann auf der anderen Seite dem armen, zitternden Menschen mit seinen tausend Ängsten sagt Gott, fürchte dich nicht. Und ich möchte gleich betonen, hier in Jesaja 43,1, wie heißen die nächsten beiden Worte? Fürchte dich nicht, denn ich. Fürchte dich nicht, denn ich. Hier wird kein falscher Trost verabreicht, hier wird nicht gesagt, so schlimm wird es schon nicht kommen, oder du wirst es schon schaffen. Fürchte dich nicht, denn ich bin ja da. Ich, dessen Name Jahwe, Jehova, abgeleitet ist von dem Zeitwort Sein. Ich bin einfach da, immer und überall da. Fürchte dich nicht, denn ich. Und das haben wir also sehr oft, und ich will ein paar Parallelstellen wieder nennen aus den Kapiteln Jesaja 41 bis 44, 41, 8 bis 10. Gerade Israel, von Feinden umgeben, bedroht, immer wieder in seiner Geschichte, von den Weltmächten schwer bedroht. Ein Wunder, dass es nicht längst untergegangen ist, wirklich ein Wunder Gottes. Bekommt immer wieder den Trost Gottes und vielleicht nirgendwo so wunderbar wie in Jesaja 40 und den folgenden Kapiteln. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe und zu welchem ich sprach, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht, fürchte dich nicht, denn ich, wieder heißt es, fürchte dich nicht, denn ich, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 41, Vers 14, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Unwandelbare, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 43, Vers 1 hörten wir schon, 43, Vers 5, fürchte dich nicht, denn ich, schon wieder dieses denn ich. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. 44, 2 und 3. So spricht Jahwe Jehova, der Seiende, der Unwandelbare, der Unveränderliche, der Unendliche. Jüdische Übersetzer sagen auch der Ewige. So spricht Jehova, der dich gemacht und von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du Jeschurun, den ich erwählt habe. Jeschurun, der Gerade, der Rechtschaffene. Gott hat sich ausgerechnet vorgenommen, aus dem Überlister einen Geraden und Rechtschaffenen zu machen, aus den Söhnen des Jakob. Immer wieder dieses fürchte dich nicht. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch hinweisen auf das göttliche, stark betonte Ich, das wir ja schon zum Teil gehört haben in diesen Stellen, das fürchte dich nicht, denn ich. Wenn Menschen ihr Ich so betonen, dann ist das sehr, sehr fragwürdig. Es gibt das hochmütige Ich, es gibt das wehleidige Ich, es gibt das gekränkte Ich und was für Spielarten unseres Ich. Das ist sehr fragwürdig, wenn Menschen immer so bei ihrem Ich stehen bleiben. Prüfen Sie mal Ihre Unterhaltungen. Man begegnet immer wieder Gesprächspartnern. Meine Frau hat mir das auch schon hin und wieder gesagt, wenn ich mit der rede, Die fragt nie, wie geht's euch? Die redet nur von sich. Was anders kommt ja gar nicht in den Sinn. So Leute gibt's. Gehöre ich dazu? Prüfen wir uns mal selber. Also das so betonte starke Menschen-Ich, ob es hochmütig oder wehleidig oder gekränkt oder wie auch immer ist, das ist sehr, sehr fragwürdig. Da hat eine Lösung noch nicht stattgefunden. Da sind wir noch Gebundene des Ich, obwohl erlöst. Bruder Meyer-Gerber würde sagen, errettet, aber nicht geheilt. Gott aber darf es sich leisten. Ja, er ist es sich selber schuldig, dass er sein Ich in dieser Weise betont. Und dazu nun noch einige Parallelstellen. Und jetzt greife ich auch mal zurück nach Jesaja 37. Das sind diese vier eingeschobenen Kapitel, die sich ja eigentlich in Könige und Chroniker schon finden, geschichtliche Kapitel. In den Kapiteln 36, 37, 38, 39 mitten hineingeschoben in diesen Propheten. Auch nicht ohne den Willen Gottes. Offenbar besonders wichtige geschichtliche Situation unter Hiskia, sodass sie sogar dreimal geschildert wird. Und da macht es mir immer solche Freude, dass Gott sein Gottes-Ich dem stolzen Assyrer-Ich Sanherib, dem König von Assyrien, gegenüberstellt. Zuerst wird da also der Sanherib zitiert. Jesaja 37, Vers 24. Das klingt wie eine sogenannte Führerrede. Das erinnert die Älteren an die Reden des Hitler. Des Hitler, der dann ja auch immer anfang, ich war da der kleine Gefreite und dann habe ich und dann war ich und dann habe ich und dann habe ich und dann werde ich. Und so spricht hier der Sanherib, der König von Assyrien, denn diese Antichristentypen sind ja alle aus einem demselben Holz geschnitzt im Grunde. Und so wundert es uns nicht, dass das an Hitler erinnert. Also Sanherib sagte, durch deine Knechte hast du den Herrn verhöhnt und hast gesprochen, mit meiner Wagenmenge habe ich die Höhen der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon, und ich werde umhauen den Hochwuchs seiner Zedern, die Auswahl seiner Zypressen, und ich werde kommen auf seine äußerste Höhe in seinen Gartenwald. Ich habe gegraben und Wasser getrunken, und mit der Sohle meiner Füße werde ich austrocknen alle Ströme Matsurs. Gott aber sagt, Vers 26, hast du nicht gehört, dass ich von fernher es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Der Mensch meint, in eigener Machtvollkommenheit zu handeln, und Gott sagt, ich war das, hätte ich dir grünes Licht nicht dazu gegeben. Hätte ich das nicht in meinen Ratschluss eingebaut, dann hättest du so nie handeln können und dürfen, hätte ich meine Genehmigung nicht erteilt. Ich war das, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Das betonte göttliche Ich. Und nun auch in unseren Kapiteln, Jesaja 41, Vers 4. Wer hat es gewirkt und getan, der die Geschlechter ruft von Anbeginn? Ich, Jehova, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich, das hatten wir vorhin schon, bin mit dir, schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich. Das sagt jemand, der nachher nicht sagen muss, naja, ich hatte mir das vorgenommen, ich wollte das wirklich, kannst mir's glauben, ich hatte vor, dir zu helfen, aber es kam mir was dazwischen oder ich hab's vergessen oder wie unsere Politiker nach der Wahl oft anders reden wie vor der Wahl. All das haben wir bei unserem Gott nicht zu befürchten, wenn er sagt, ich tue das. Jesaja 41, 13 und 14. Denn ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht Jehova. Das alles dürfen wir also auch mal zu Hause in stiller Stunde auf uns wirken lassen und dürfen uns erfreuen an diesem fürchte dich nicht und dürfen uns erfreuen an diesem göttlichen Ich, der Souveräne, der Allmächtige. Ich wirke, sagt er, und wer kann es abwenden? Jesaja 42, 6 bis 8. Ich, Jehova, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bunde des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jehova, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Und dann schließlich kommen wir zu unserem Kapitel 43. Vers 1 und Vers 5 haben wir schon gehört. Ich lese noch 11, 13 und 15 zum Schluss. Jesaja 43, 11. Ich bin Jehova, Yahweh, der Seiende, der Unwandelbare, der Unendliche, und außer mir ist kein Retter. Vers 13. Ja, von jeher bin ich derselbe, und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Ich wirke, und wer kann es abwenden? Und Vers 15, ich, Jehova, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. An diesen Gott, an diesen souveränen, freien, der zutiefst Liebe ist, wie wir wissen, darf sich Israel klammern und diesem göttlichen Ich dürfen wir uns auch anvertrauen. Und wenn wir dann im Gebet ihn anrufen, dann dürfen wir es umgekehrt betonen, du, du, du. So dürfen wir uns klammern an dieses göttliche Ich und all den Trost und all den Zuspruch auch für uns nehmen. Amen. Amen.
Herzlichen Dank für den Dienst. Ich. Das tut so gut, dass Gott Ich sagt. Ich. Und dann wird unser Ich ganz bescheiden und ganz klein. Ich glaube, dass das eine der größten Lektionen für alle Menschen ist und für uns, die wir Jesus gehören. Bis endlich das Ich in allen seinen Erscheinungsformen gestorben ist. Auch bei den stillen Wassern, die so tief gründen oft. Aber einer hat es nicht nötig, dass er sein Ich versteckt. Das ist Gott. Und manches Mal wünschten wir, er wird sein Ich ein bisschen deutlicher zeigen, wenn es gar zu bunt in dieser Welt wird.